Die, die hier relativ regelmäßig im Gottesdienst sind, haben ihn vielleicht schon vermisst, unseren Vater Abraham. Ich habe ja einige Predigten schon zu seiner Geschichte gehalten. Und die Frage, wie wir die alten Glaubensgeschichten aus dem Ersten Testament auslegen, ist, wie können wir den Weg des was können wir daraus ziehen für unseren Weg des Glaubens? Was können wir daraus lernen? Und zuletzt ging es ja um die Gelassenheit des Glaubens. Vielleicht erinnert euch an die Geschichte, in der sich Abraham und sein Neffe Lot mit ihren ganzen Familien und Hirten trennen. Abraham kann völlig gelassen Lot den Vortritt lassen. Er weiß, Gott wird für mich sorgen. Es gibt ja eine ganz andere Haltung, nicht? So, Abraham first, Abraham first, Abraham first. Nee, so kleingeistig und ängstlich ist er nicht. Er ist gelassen. Und die Geschichte mit Abraham geht weiter. Im 1. Mosebuch Kapitel 14 heißt es dann, in dieser Zeit brach im Land Kanaan, die Gegend, wo er sich jetzt aufhält, ein Krieg aus. Nun, dass da ein Krieg ausbrach, das kam da häufiger vor. Die Menschen des kanaanäischen Kulturlandes wurden mehrfach von Großmächten unterworfen, also von den Assyrern, den Babyloniern, den Persern, den Römern. Zur Zeit Abrahams war es noch ein bisschen anders. Da gab es in Kanaan so viele kleine Königreiche, Stadtstaaten. Es gab etwa den König von Sodom, so ein winziger Zaunkönig sozusagen, ja. Es gab den König von Gomorra, auch Jerusalem war ja ursprünglich mal so eine Stadtstaat. Und diese Mini-Königreiche wurden häufig unterdrückt von mächtigeren Territorialstaaten, die in dieser Gegend auch existierten, zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, von einer Allianz von 4 Territorialstaaten unter Führung von Kedor Laomer, dem König von Elam. Elam ist ein Volk. Die Geschichte erzählt, dass nun 5 dieser kleinen Zaunkönige von Kanaan sich nach 12 Jahren Unterdrückung aufraffen und einen Zwergenaufstand wagen gegen diese 4 weitaus mächtigeren Könige. Das ist zumindest ein Versuch, den sie da wagen. Und immerhin hatten sie auch kurzzeitig Erfolg. Aber dann kam die Dampfwalze zurück unter Führung des Königs Kedor Laomer und sie machten alles platt. Dabei geriet auch Lot, der Neffe Abrahams und seine Familie, in die Gefangenschaft dieses Bündnisses. Und damit beginnt die eigentliche Geschichte. Wörtlich heißt es dann, Vers 12, auch Abrahams Neffen Lot, der damals in Sodom wohnte, schleppten sie mit dazu seinen ganzen Besitz. Wir halten uns vor Augen, Abraham ist persönlich gar nicht betroffen, ihn hätte die ganze Sache kalt lassen können. Wir wissen aus einer früheren Geschichte, dass Lot nicht gerade freundlich zu Abraham gewesen war. Ihr erinnert euch. Aber jetzt greift Abraham ohne Zögern ein und das kam so. Einer von denen, die sich retten konnten, kam zu dem Hebräer Abraham und berichtete ihm alles. Als Abraham hörte, dass sein Neffe in Gefangenschaft geraten war, rief er seine kampferprobten Leute zusammen, 318 zuverlässige Männer, die alle in seinen Zelten geboren worden waren. Mit ihnen jagte er hinter den siegreichen Königen her. In der Gegend von Dan holte er sie ein. Er teilte seine Männer in 2 Gruppen und überfiel die 4 Könige bei Nacht und schlug sie in die Flucht und verfolgte sie. Er nahm ihnen die ganze Beute ab und befreite seinen Neffen Lot samt den verschleppten Frauen und den übrigen Gefangenen. Hier passiert also etwas beinahe schon Komisches. Abraham als Robin Hood der Antike. Mit seinen 318 Leuten ist er nicht einmal ein Zaunkönig. Er ist so eine Art Mücke, aber er sticht. Er lehnt sich gegen diese Allianz der regionalen Mächte auf, er zieht in den Kampf und gewinnt. Man könnte so ein Unternehmen mit Fug und Recht als Wahnsinnstat beschreiben. Man könnte es für puren Zufall halten, dass Abrahams Hirtentruppe, die hier unterwegs ist, nicht völlig aufgerieben wird. Man könnte auch sagen, Gott in seiner Güte wollte halt nicht, dass Abraham getötet wurde. Obwohl er übermütig handelte wie ein kleiner Junge, sagte Gott halt, gut, ich verzeihe ihm das, das lasse ich ihm jetzt mal durchgehen, er soll seinen Sieg haben. Aber wir spüren, wenn wir den Text lesen, da ist eigentlich gar keine Kritik an Abraham drin. Fakt ist, Abraham steht gegen eine Übermacht auf und gewinnt. Unausgesprochen im Hintergrund steht natürlich die Vorstellung, dass Gott es ist, der das lenkt. Und dass Abraham jetzt mit militärischen Mitteln aufsteht, das ist ja dann auch nochmal ein Thema für sich. Abraham lebt ja in einer Zeit, die sich in mancher Hinsicht von unserer unterscheidet. Und ich sage es nur mal so am Rand, Christen sind keinesfalls ermächtigt, im Namen Gottes oder im Namen Jesu Kriege zu führen. Sie sind niemals dazu ermächtigt. Aber das ist, wie gesagt, ein extra Thema. Wichtig für uns jetzt hier ist, Abraham findet sich mit diesen Unabänderlichkeiten, mit diesen Sachzwängen, mit dieser scheinbaren Realitäten nicht ab. Er steht auf im Namen Gottes, er geht in die Offensive und er setzt sich durch und er verändert damit das Gefüge in dieser Region. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir sehen uns diese Geschichten hier jetzt nicht aus historischer Perspektive an, wie jetzt Völker miteinander agieren, sondern aus der Sicht des Glaubens. Glaube ist hier der Aufstand gegen scheinbar unüberwindliche Realitäten. Ist das immer so, dass Glaube so einen Aufstand darstellt? Sind wir aufgerufen, gegen alle möglichen Realitäten unseres Lebens aufzubegehren? Gibt es nicht auch so etwas wie eine Situation im Glauben annehmen, also einwilligen, akzeptieren, so in dem Wissen, dass Gott mich durchtragen wird? Nun, der kleine Abraham stellt sich einer Übermacht und siegt, das ist faszinierend, aber es ist ja zugleich auch hochgefährlich, was der da macht. Denn es gibt tatsächlich viele Fälle, in denen Glaube gerade darin besteht, einzuwilligen, zu akzeptieren, Unabänderliches anzunehmen. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist, dass im Glauben so eine Spannung liegt. Und wir müssen lernen, sie nicht nur theoretisch zu erfassen, sondern praktisch mit dieser Spannung umzugehen. Es sind natürlich Dinge da, die wir zu akzeptieren haben, sonst schaden wir anderen Menschen. Vielleicht machen wir uns selbst wund und verletzen uns selbst oder wir verschaden auch unsere Vertrauensbeziehung zu Gott. Es gibt Situationen auf der anderen Seite, wo wir Widerstand leisten sollen. Das nehme ich nicht hin, da kämpfe ich. Bleiben wir mal bei dem ersten. In vielen Fällen ist ein inneres Ja zu den Gegebenheiten des Lebens notwendig. Hat eine Frau ihren Mann verloren? Vielleicht hat er schon ein hohes Alter gehabt. Aber sie haben sich doch Jahrzehnte geliebt und auch aneinander gewöhnt. Nun gibt es eine Phase der Trauer, in der man sich damit noch nicht abfinden kann oder will. Da quälen bohrende Fragen. Warum ist mir das zugestoßen? Oder noch eine Nummer härter. Ich wäre doch lieber selbst zuerst gegangen. Es gibt Menschen, die können Gott das nicht verzeihen, dass er ihnen diesen Menschen genommen hat. Und dieser Kampf, der kann über Monate gehen, der kann über Jahre gehen. Nichts lässt sich an den Fakten mehr verändern. Warum also sich selbst und anderen immer wieder Wunden schlagen? Dann ist es doch besser, wirklich den Weg der Trauer zu gehen, bis man irgendwann einwilligen kann und Ja sagt, wieder Frieden findet mit der Situation. Oder etwas anderes, im Alpha-Kurs habe ich davon schon erzählt, einer meiner schwierigsten Beerdigung. Ich musste die Trauerfeier halten für eine 37-jährige Mutter von zwei Kindern. Es wurde so viel für sie gebetet, so viel gebetet, dass Gott sie heilt. Das kam uns allen, und das war es ja auch, so falsch vor. Gott hat ihr tatsächlich auch einige Monate mehr geschenkt, als ihr die Ärzte verheißen haben. Aber dann musste sie, musste ihre Familie, mussten ihre Freunde, mussten wir als Gemeinde akzeptieren, dass sie sterben wird. Annehmen, die Rebellion dagegen aufgeben. Das war ganz wichtig, denn nur so konnte sie sich wirklich in Frieden von ihrer Familie verabschieden. Noch etwas anderes. Zu unserer Gemeinde gehören ja viele Menschen, die haben ihre Heimat verloren. Die Familie ist weg. Zumindest für die nächsten Jahre bedeutet das ja, diese Situation annehmen zu müssen. Es lässt sich nichts dran ändern. Und es gibt ja auch Deutsche, die haben ihre Heimat verloren, schon vor Jahrzehnten durch Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute sind es dann sehr alte Menschen. Und manche haben es nie verwunden, dass Schlesien eben nicht mehr unser ist. Andere sind freiwillig ausgewandert, etwa aus Osteuropa, vielleicht vor Jahren schon. Und da bleibt trotzdem so ein gewisser Schmerz, Freunde und Verwandte nur noch so selten zu sehen. Das ist eine Frage, wie kann ich das annehmen? Auch dieser Schmerz, immer wieder zwischen den Stühlen zu sitzen, auch kulturell. Ich denke auch an Eltern, die ihren Kindern manche schwere Last mitgeben. Ich denke an Väter, die ihren Kindern viel schuldig geblieben sind. Gibt es auch Mütter, die ihren Kindern viel schuldig bleiben, aber ich erzähle es mal so rum. Vielleicht, weil er nie da war. Manche Mutter hat das Kind überbeschützt, auch das gibt es natürlich umgekehrt auch. Das Kind konnte kaum selbstständig werden. Das ist eine Belastung für das ganze Leben der Söhne und Töchter. Und ihr wisst, es gibt noch schlimmere Belastungen, die aus noch schwereren Familiensituationen entstehen können. Und es gibt Kinder, die kämpfen Jahre um die Befreiung von solchen Altlasten. Und sie können es nicht akzeptieren, dass es ihnen so ergangen ist. Wenn sie heil werden wollen, ist es ein Schritt zu akzeptieren, dass das ein Teil ihrer Geschichte war. Die Fakten akzeptieren. Ja, es war schlimm. Ja, es ist geschehen. Es ist ein Teil von meiner Geschichte. Und dann natürlich auch einen Schritt weiter zu gehen. Aber so gibt es eine Menge Erfahrungen, denen gegenüber wir irgendwann ein Ja des Glaubens finden müssen. Und ich bin mir sicher, dass jeder hier im Raum ein Beispiel für sich vor Augen hat. Herr, ich akzeptiere, dass du diese Erfahrung in meinem Leben zugelassen hast, dass dieser Weg entstanden ist, was auch immer. Tun wir es nicht, ist es so, als wenn wir eine Wunde, die verheilt will, immer wieder aufreißen. Und manchmal braucht es Zeit, Schweres im Leben zu akzeptieren. Es dauert lange, bis eine tiefe Wunde heilt, aber wir müssen ihr auch die Chance dazu geben. Oft ist das Annehmen der eigenen Geschichte der erste Schritt und das bedeutet gerade nicht zu resignieren, ja, sondern einen Weg in die Zukunft zu öffnen. Das darf man dann auch nicht verwechseln. Umgekehrt haben sich viele Christen in vielen Fällen viel zu schnell ergeben. Manchmal denke ich, dann sind sie eigentlich näher an dem Islam, denn Islam bedeutet Hingabe, Ergebung. Für Christen ist es wichtig zu unterscheiden, wo Gott uns herausfordert, Situationen anzunehmen und zu sehen, wo wir kämpfen müssen, kämpfen sollen. Ein Beispiel, ich fürchte, dass viele Christen manche Ungerechtigkeit in der Gesellschaft hinnehmen, obwohl Gott möchte, dass wir kämpfen, dass er sagt, nein, damit finde ich mich nicht ab. Ich sage es mit den alten Begriffen. Wenn wir es mit der Wirklichkeit von Sünde, Tod und Teufel zu tun haben, dann ist es richtig, nicht zu resignieren, auch nicht zu akzeptieren, sondern dann ist es richtig zu kämpfen. Sünde, Tod und Teufel, schauen wir uns diese unheilige Trias mal an. Vielleicht gibt es in deinem Leben bestimmte Sünden, Schuld, die dich quält und die dich als Christ auch unglaubwürdig macht und schwächt. Vielleicht bist du schon mehrfach und herzlich erfolglos dagegen angegangen. Vielleicht ist es Jähzorn oder es ist so eine kalte, abweisende Art, die dir immer wieder durchrutscht. Vielleicht der Drang, über Leute, die nicht anwesend sind, schlecht zu reden, was auch immer. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht sagst du zu allem, was in deinem Umfeld an Bösem geschieht, viel zu schnell Ja und Amen. Das ist auch eine Sünde, ja? Wenn man viel zu schnell Ja und Amen sagt zu Dingen, die an Bösem geschehen. Wie auch immer die Sünde heißt, es ist wichtig, nicht zu resignieren, jetzt ist Widerstand angesagt. In Christi Namen, ich stehe, Klammer auf, nochmal, Klammer zu, auf, ich weiß, Jesus ist hier, ich bin auf seiner Seite und ich werde diesen Kampf gewinnen, weil ich erlöst bin. Ich lebe von seiner Vergebung und Vergebung ermöglicht Neuanfang. Und wenn ich den Kampf heute nicht gewinne, gewinne ich ihn morgen oder nächsten Monat. Ich bin nicht klein zu kriegen, denn ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn der Gnade. Das ist dieses Nein zur Sünde. Auch dem Einfluss des Todes sind wir ausgesetzt. Für Christen ist es entgegen religiöser Klischees nicht selbstverständlich, sich da so kampflos zu ergeben. Und jetzt meine ich nicht, dass wir Verstorbene nicht beerdigen sollten oder regelmäßig um Wiederbelebung bitten sollten. Das nicht. Auch im Neuen Testament bleiben Totenerweckungen eine ganz seltene Ausnahme mit einer besonderen Symbolkraft für die lebensspendende Kraft Gottes. Bis Christus wiederkommt und die Welt neu schafft, müssen wir, eine der wenigen Gewissheiten im Glauben, auf jeden Fall sterben. Aber oft sind wir aufgefordert, gegen die Vorboten des Todes zu kämpfen. Also sagen wir mal, gegen diese unsinnige Angst, die unser Leben behindert, oder gegen Lieblosigkeit, auch gegen Krankheit, gegen Depression vielleicht, gegen jede Art des inneren Todes. Denn der Tod greift ja nach uns, und zwar vom Zeitpunkt unserer Geburt an. Und es ist nicht verheißen, dass uns Gott alle Krankheiten heilt. Aber auf jeden Fall ist Krankheit eine Herausforderung, für Heilung zu beten. Und am Ende ist es der Glaube, dass auch mein Tod mich nicht losreißt von der Liebe Gottes, dass ich immer gut aufgehoben sein werde in ihm. Das ist eine stille Revolution. Das ist eine Art, den Tod zu verspotten, weltlich zu verspotten. Es geht um diese Rebellion gegen Sünde, Tod und Teufel. Was ist das größte Werk des Teufels? Dass er Menschen davon abhält, an Jesus zu glauben. Vielleicht hast du einen guten Freund, eine gute Freundin, die ist nicht Christin. Immer wenn das Thema drauf kommt, gibt es ironische Abwehr. Was machst du mit so einer Erfahrung? Der Freund, die Freundin ist dir vielleicht wichtig. Es gibt ja auch gute Gemeinsamkeiten. Kannst du sagen, es ist der Wille Gottes, dass ich die Sehnsucht, dass dieser Mensch zu Gott finde, dass ich die aufgebe? Finde ich mich damit ab? Ich denke, Glaube würde hier heißen, weiterzubeten und zu hoffen, dass mein Freund, meine Freundin eines Tages auch diesen liebevollen Gott kennenlernt. Nun bedeutet dieser Kampf, das wisst ihr auch, niemals den armen Menschen mit aggressiven Missionsbemühungen zu belästigen und ständig zu nerven. Das ist absolut respektlos, aber das wissen wir inzwischen ja auch. Aber es heißt, ich bete weiter, ich rede weiter, wenn es in gebotenem Respekt und Feinfühligkeit geht und wenn es der Freund zulässt. Ich denke an Georg Müller. Er war einer der großen Vorbilder des Glaubens in der europäischen, genau genommen in der englischen Geschichte. Er hat viele Waisenhäuser aufgebaut, er hat viel Elend gelindert, er hat auch viele Menschen zum Glauben geführt, viele ältere Christen kennen noch seine Biografie, die ist also gedruckt und viel verbreitet. Er ist ein Vorbild des Glaubens. Er hat 40 Jahre um einen Menschen im Gebet gekämpft. Er betete, dass dieser Mensch Christ werden kann und er wurde es auch. Wenige Tage nach dem Tod von Georg Müller wurde er Christ. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Gott keinen einzigen Menschen verlieren will. Wir lesen dort, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott will, dass wir das ernst nehmen und sagen, Gott will es, also will ich es auch. Es ist ein Teil meiner Sehnsucht geworden. Der größte Teil der Menschen hier von Mainz und Umgebung weiß ja wenig oder nichts von der Liebe Gottes. Der größte Teil der Menschen in Mainz und Umgebung gibt Gott nicht die Ehre, kennt ihn gar nicht genau. Wenn wir dies mit einem gewissen Achselzucken und einigem Jammern akzeptieren, wäre das unerträglich. Wo bleibt die Rebellion der Christen dagegen? Abraham hätte sich zurückziehen können. Seine Chancen standen nicht gut, aber er steht auf und kämpft. Kann es sein, dass wir manchmal unsere eigene vermutete Niederlage innerlich vorwegnehmen und einfach sitzen bleiben? Das ist ja auch einfach weniger anstrengend. Wo sind Christen, die dafür kämpfen, dass immer mehr Menschen für ein Leben mit Jesus Christus gewonnen werden? Wo sind die, die für Gerechtigkeit einstehen? Liebevoll, geduldig und unbedingt in jedem Fall respektvoll. Der kleine Abraham. Manchmal war er zögerlich und schüchtern. In einer früheren Predigt habe ich beschrieben, wie er wenig heldenhaft in Ägypten um sein Leben gezittert hat und alles andere als seinen Glauben gelebt. Hier ist es anders. Hier steht er einer großen Übermacht gegenüber und siegt. Und ich glaube, diese Spannweite kennen wir doch auch. Ich kenne sie aus meinem Leben. Manchmal verzagen wir. Manchmal fangen wir an zu rotieren und versuchen uns aus eigener Kraft irgendwie zu retten. Und manchmal brechen wir im Namen Gottes mutig auf zu neuen Ufern. Und dann werden wir Wunder sehen. Aufstehen und rebellieren, kämpfen, aber nicht für unsere Ziele, sondern für die Ziele Gottes. Und dann nicht sagen, ach ja, wir haben mal von großen Zielen geträumt, aber weißt du, das war es damals. Und dann gab es diesen Ärger, dann gab es diese Konflikte in der Gemeinde und dann habe ich mich zurückgezogen. Und dazu habe ich ein Recht. Wie schade. Lasst uns aufstehen, auch gegen scheinbar betonharte Fakten, wenn Gott sie nicht akzeptiert. Oder in biblischer Sprache, aufstehen gegen Sünde, Tod und Teufel. Anders als Abraham haben wir dabei allerdings einen entscheidenden Vorteil. Wir wissen schon, dass diese unselige Trias besiegt ist, auch wenn sie uns aktuell noch ärgert. Alles, was gegen Gott steht, hat doch nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat sein Wille. Und deshalb konnte Abraham mutig sein und deshalb können wir aufstehen zu einer Rebellion des Glaubens. Wo in deinem Leben ist dieser Mut des Glaubens gefragt? Was steht dir da vor Augen, wo du sagst, da fordert mich Gott heraus, aufzustehen, das nicht zu akzeptieren, zu rebellieren in seinem Namen. Amen.